Vom Heft Nummer 5 der vertieften Jüngerschaft. Und dieses Heft heißt Endzeit. Die Lektion Nummer 6. Das Thema der Thronsaal, das Buch Christi Richterstuhl. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und dieses, ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und außen beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Offenbarung 5, 1 bis 2. Gut, diese zwei Kapitel, Kapitel 4 und Kapitel 5, sind heute das Thema. Ne? Letztes Mal Entrückung. Ne, Entrückung ist, sagen wir so, zwischen Kapitel 3 und Kapitel 4. Das heißt, ne, Ende von Kapitel 3, die Gemeinden, Kapitel 4, Thronsaal, und der erste Vers ist, komm hier nach oben. Das heißt, Symbol für Entrückung. Aber jetzt geht's weiter. Was passiert dann im Kapitel 4? Im Kapitel 4 sieht Johannes im Himmel die 24 Älteste. Warum 24 Älteste? Warum nicht 12 Älteste oder 1 Million Älteste? Ja. So verstehen wir das. Dadurch wird symbolisiert alle Glaubende aller Zeiten. Sowohl vom Alten Testament, da gab es die 12 Patriarchen, und vom Neuen Testament, die 12 Jünger Jesu. Das heißt 24. 24, die Summe aller Leute, die vor Christus und nach Christus an Gott glauben. Und diese 4 Älteste, ne, warum Älteste und nicht Jüngere oder so, ne? Ja, weil Älteste sind immer Leute, die jetzt, sagen wir so, ehrwürdig sind, ne? Die das, ich sage so, die würdigsten Glaubende aller Zeiten repräsentieren. Das heißt, die würdigsten, die repräsentieren die anderen. Der Thronsaal, das ist eine Offenbarung, was Johannes bekommen hat, wo er den Thronsaal gesehen hat, Thronsaal Gottes gesehen hat. Und vor einiger Zeit habe ich hier das Buch der Offenbarung gehört. Und eines Abends habe ich so gebetet dem Herrn, oh Herr, was soll ich heute hören? Ne, manchmal kann ich nicht schlafen und so, dann höre ich da ein Kapitel. Und dann kam mir so ganz stark im Sinn Offenbarung 4 und 5. Dann habe ich diese zwei Kapitel gehört und das war für mich so eine Offenbarung. Ne? Offenbarung. Und nicht umsonst heißt dieses Buch Offenbarung. Ne? Viele verstehen dieses Buch als eine Verdeckung, ne? Wo man nichts versteht. Aber Offenbarung bedeutet, ja, da werden wir vieles verstehen. Und auch heute werden wir so einiges verstehen. Kapitel 4, der Thronsaal. Das ganze Kapitel geht nur um diese Szene, Thronsaal. Schon im Alten Testament, zum Beispiel Jesaja 6, Daniel 7, Hesekiel 1 und 2, gab es solche Visionen oder Gesichter von diesem Thronsaal. Aber diese anderen Gesichter vom Alten Testament unterscheiden sich von diesem, was Johannes gesehen hat, weil Johannes hat auch Menschen gesehen. In diesen anderen Gesichtern sahen die Propheten keine Menschen. Sehr interessant, das heißt, das spricht wieder für die Entrückung. Das heißt, wir sind dort Menschen, wo es früher keine gab. Ne? Was ist der Thronsaal? Thron, ne? Wenn wir so an Thron denken, in meinem Kopf zumindest, ne? Herrschaft, Macht und Autorität und so weiter. Und ja, wenn man sagt, Gottes Thron, da kann man noch eine Schippe drauflegen, ne? Herrlichkeit, Allwissenheit, Heiligkeit Gottes. Ja, wir könnten hier sagen, in der Umgangssprache, der Kontrollraum des Universums. Ja, wenn wir so den Kontrollraum des Universums uns vorstellen würden, wie würden wir das vorstellen? Ich würde mir das vorstellen wie so ein Raum voller Computern und viele Geheimdienstagenten oder so. Ja, sowas ähnliches. Ja. Und hier der Thron Gottes, der Kontrollraum des Universums, weil Gott wirklich alles in der Hand hat. Das ganze Universum in der Hand hat. Das ist der Punkt. Das Zentrum der Macht des Universums ist dieser Raum. Johannes sieht das, er sieht diesen Raum und er kann diesen Raum nicht wirklich beschreiben und deswegen umschreibt er. Und dies erkennen wir anhand der Wörter wie und gleich. Im Buch der Offenbarung kommen diese Wörter öfter vor, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Wenn wir das Buch der Offenbarung lesen und sehen hier wie und gleich und solche Wörter, sollten wir da ein Augenmerk drauf werfen, dass die Information, die in diesen Wörtern beinhaltet ist, ist, dass das, was beschrieben wird, nicht genau beschrieben wird, sondern nur umgeschrieben wird. Wie sagt man das? Es wird so versucht zu beschreiben, aber man kann das nicht beschreiben. Deswegen benutzt er wie. Wie Gold, wie Glas und so weiter. Zu wissen, dass Gott auf dem Thron ist, ist eine tröstende Botschaft. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Ja, das ist eine tröstende Botschaft. Er könnte auch böse sein, ne? Aber nein, er ist ein guter Gott. Und das erste, was Johannes sieht, ist der Regenbogen. Regenbogen, was uns die Botschaft bringt vom Bund. Bund, was Gott geschlossen hat mit der Menschheit. Und danach sieht er Blitze und Donner. Blitze und Donner stehen für Gericht. Dann sehen wir, Gott regiert das Universum aus seinem Thron, nicht nur mit Bund, sondern auch mit Gericht. Nicht nur mit Gnade, sondern auch mit Gerechtigkeit. Wir wissen, Gott, er hat diese Eigenschaften. Er ist nicht nur so ein alter Opa, der mit langem weißem Bart da sitzt und die Enkel nur streichelt, sondern er ist ein, wie sagen wir so, ernstzunehmender Opa mit kurzem Bart, der, sagen wir so, die zwei Seiten macht, der Geschenke austeilt, aber auch sagt, hör zu, die Bösen werden bestraft.
Natürlich.
Ja, ein weiser alter Opa. Ja, und okay, um den Thron sind 24 Älteste, die stehen für die wahren Israeliten. Die wahren Israeliten, das ist so ein Begriff, was ich öfter in diesem Buch, in diesem Lehrmaterial hier benutzen werde. Die wahren Israeliten. Wir müssen ganz klar diesen Begriff vor Augen haben, was das bedeutet. Das bedeutet nicht jetzt die Juden. Die wahren Israeliten sind alle Menschen in der Weltgeschichte, die gerettet sind. Seit Seth und Abraham und die Patriarchen, die gerettet wurden, bis heute. Das sind die wahren Israeliten, was Paulus im Römerbrief erklärt. Die wahren, nicht die jetzt nur körperlich Nachfahren Abrahams sind oder körperlich beschnitten sind, sondern im Herzen beschnitten, die Heiligkeit folgen und die Gott in ihren Herzen kennen, die wahren Israeliten. Und was tun die? Die sind in weiße Kleider. Weiße Kleider. Hatten wir schon öfter in der Jüngerschaft, das mit den Kleidern symbolisiert Heiligkeit, symbolisiert ein Leben, was sich von der Sünde entfernt. Wir sehen hier, dass diese Symbole ganz nützlich sind für uns, dass wir auch uns heiligen sollen. Aber wir wollen auch die weiße Kleider. Das hier ist ganz klar eine symbolische Sprache. Deswegen auch sind die ehrwürdigsten Stellvertreter, die heiligsten Stellvertreter. Bitte hier nicht verwechseln mit katholischen Heiligen oder sowas. Nein, Heiligen im wörtlichen Sinn. Menschen, die sehr wenig gesündigt haben. Ganz im wörtlichen Sinn. Und in welcher Körperhaltung sind sie? Sie sitzen. Und das auch mit dem Sitzen und Stehen im Buch der Offenbarung ist so ein Wortspiel, was uns über die Stellung der Person viel aussagt. Die Menschen, die stehen, die haben keine Autorität. Und wer sitzt, der hat Autorität. Und weil sie sitzen, bedeutet, dass sie Autorität bekommen haben, um Gott beim Gericht beizustehen. 1. Korinther 6,2. Wir sehen das öfter im Neuen Testament. Wir werden richten. Wir werden mit Gott richten und so weiter. Steht öfter im Neuen Testament. Da gibt's auch die lebende Wesen. diese ja, Tiere, diese Tier, das heißt diese lebende Wesen, die ähnlich sind wie Tiere, wie jetzt ne, ein Panther oder ein Löwe und so weiter. Und diese lebende Wesen, die stehen für die Kraft, Schnelligkeit und Intelligenz der Engel, die Gott anbeten. Damit wir sehen, wie mächtig, wie, ne, wenn man so denkt an einen mächtigen Wesen, vielleicht in den Filmen oder so, die mächtigsten, ne, die sind immer schnell und beweglich und stark und so weiter. Okay, Filme, ne, haben uns nichts zu sagen sozusagen, aber zumindest die symbolische Sprache, was dahinter steht. Kraft, Schnelligkeit und Intelligenz der Engel. Die sieben Feuerfackeln, ganz klar, die stehen für den Heiligen Geist, aber hier für die Allwissenheit Gottes durch den Heiligen Geist. Ja, weil die Fackeln, okay, Feuer brennt, Feuer produziert Licht und Licht zeigt, offenbart. Und diese sieben Feuerfackeln stehen für die Allwissenheit Gottes, die er braucht, um zu regieren und zu richten. Logisch, das heißt, Gott könnte nicht richten, wenn er keine Informationen hätte. Denn ein Richter braucht die Informationen über das Handeln der Leute, die gerichtet werden. Gut, auf der nächsten Seite, Seite 45, den Thron Gottes ist ein Ort des Bundes, Lobpreis und Macht. Den Thron Gottes zu sehen, ist die erhabenste Offenbarung, die ein Glaubender haben kann. 2. Korinther 12, 2. Ne? Ihr wisst schon, in 2. Korinther, da gab es dieses Problem, diese falschen Apostel, die sich selbst gelobt haben, etc. Und Paulus in die Enge getrieben haben, dass er auch ein bisschen über seine geistlichen Erfahrungen erzählen musste. Er wurde dazu gezwungen. Er hat das ne, ungern gemacht. Aber er wurde dazu gezwungen, das zu erzählen, dass er diese Offenbarung gehabt hat, dass er auch den Thron Gottes gesehen hatte. Das ist die erhabenste Offenbarung, die ein Glaubender haben kann. Wer von uns hat den Thron Gottes schon mal gesehen? Niemand hebt die Hand? Okay. Ne? Okay, ne? Könnte sein, dass jemand sagt, ich hab's schon. Ne? Okay, könnte sein. Paulus hat es auch. Ne? Und Propheten und so weiter, ne? Das heißt, okay, ist ein Ziel, ne? Wir können sagen, Gott, ne? Das möchte ich auch, ne? Wenn wir vielleicht so viel beten wie der Apostel Paulus, ne? Gut. Der Thronsaal ist unser Lebensfokus. Kolosser 3, 1. Der Himmel, ne? Der Himmel. Das heißt, schaut nach oben. Unser Blick muss nach oben sein. Das heißt, der Thronsaal ist quasi auch der Höchstpunkt des Universums, ne? Das heißt, obwohl jetzt das Universum ja keinen Höchstpunkt hat, das Universum ist kein Berg oder so, sondern ne, mehr so eine Kugel sozusagen. Aber im übertragenen Sinn, das Höchstpunkt des Universums und dort soll unser Blick gerichtet sein und nicht das Irdische. Wenn wir auf das Irdische schauen, dann müssen wir immer nach unten schauen. Meistens ja, das Irdische. Das Irdische liegt immer vor uns, vor unseren Füßen, vor uns, hier um uns herum. Und der Thronsaal, der liegt oben. Und das ist so eine Entscheidung. Was suchen wir? Wonach trachten wir? Was droben ist oder was unten ist? Nächste Information. Nächster Gedanke zum Nachdenken. Der Thron Gottes ist der Ort, wo wir sehen, wer Gott ist und folglich, wer wir sind. Sehr interessant, diese Information. Sehr interessant. Ne? Wenn wir erkennen, die Macht Gottes erkennen, dann erkennen wir auch, wie klein wir sind. Dann können wir es besser vergleichen. Heute sehen wir Gott nicht und viele denken, ja, wer ist schon Gott, ne? Interessiert mich nicht, ne? Den gibt es gar nicht, etc. So denken viele. Aber wer in der Nähe vom Thron Gottes ist, der weiß in diesem Moment, wer er ist. In diesem Moment, ne, kommt die Offenbarung, oh, ich bin nur ein Staubkorn in dem Universum, ne? Da muss man nicht viel diskutieren. Da muss man nicht viel diskutieren. Ich benutze manchmal dieses Beispiel von einem wilden Stier, der wütend in einer Richtung rennt. Ne? So ungefähr. Das heißt, in diesem Moment erkennst du, da kann man nicht viel diskutieren. Es heißt, abhauen über den nächsten Zaun sozusagen. Gott ist millionenmal größer als ein wilder Stier. Aber das Bild ist vielleicht interessant, so zu denken. Ein Bild von Macht, von etwas, was überwältigend ist, und etwas, ne, und der wie hieß der, ein Prediger, was ich ja vor letzte Woche noch genannt habe, der hat dieses Beispiel erzählt von einem LKW, von einem geladenen LKW. Wenn jemand sagt, ja, ich bin zu spät gekommen zu dieser Schulung, ja, weil auf dem Weg hatte ich einen Platten und als ich den Platten wechseln wollte, ist mir eine Schraube ausgerutscht und mitten auf der Straße gerollt und dann wollte ich die fangen und dann kam ein 100 Tonnen LKW und hat mich überfahren. Deswegen bin ich zu spät zu dieser Schulung gekommen. Ne? Und dann sagt der Prediger, wie hieß der nochmal, habe ich schon vergessen. Der hat gesagt, das ist völlig unlogisch. Niemand, der so eine Erfahrung hat, der bleibt der gleiche. Niemand, der von einem 100 Tonnen LKW überfahren wird, bleibt am Stück, ne, mit allen Teilen des Körpers in einem Stück. Ne, und so ähnlich Gott. Wenn Gott erfahren hat, der bleibt nicht der gleiche. Der merkt, ne, irgendwas passiert, muss passieren in uns. Es verändert uns. Wenn wir Gott treffen, dann verändert es uns. Dann merken wir, dass wir so klein sind. Ne? Und diese Erfahrung vom Thron Gottes noch viel mehr. Dieser Blick ändert unsere Sicht, wodurch wir merken, dass die Dinge, die Gott schenkt, nicht so wichtig sind, sondern die Frage, wie unsere Beziehung zu ihm steht. Das ist immer wieder der Punkt, das ich schon 100 Mal auch erwähnt hat, die Dinge. Okay, Gott schenkt uns viele Dinge, aber das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, ne? Wie auch dieser gleiche Prediger, dieser hat mich vergessen, der nein, auf Nordamerika. John Piper oder sowas in der Art. Der hat auch ein interessantes Beispiel erzählt. Wenn einer kommt und sagt, ich schenke dir 1 Milliarde Euro und die Person, die dieses Angebot bekommt, sagt, ich nehme es an, aber nur unter einer Bedingung. Ich will auch dieses schmutzige Strumpf da. Ne? Dann ist es auch unlogisch. Unlogisch. Und aber genau das machen die Menschen, die sagen, ich will den Himmel, aber ich will auch die Sachen auf der Erde. Ne? Das heißt, ne, der Vergleich ist so wie, ne, 1 Milliarde Euro und einen lumpigen Strumpf. Ne? Die Leute wollen den Himmel und auch die Erde. Wollen die ewigen Güter und auch die vergänglichen Güter gleichzeitig. Das ist, ne, das zeigt, wie die Menschen das nicht verstehen. Den Himmel nicht verstehen. Ich weiß es nicht mehr. Denn ich denke, das war der andere, sein Freund da.
Das ist John Piper.
Ja. Zurück zum Thronsaal. Halleluja, wenn wir dort wären. Amen. Zum Thema Thronsaal. Wenn wir Gott auf den Thron betrachten, können wir nicht mehr ein oberflächliches und belangloses Leben führen. Unsere Einstellung wird gründlich verändert, ganz klar. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben oder wenn wir uns genähert haben oder wenn wir die Heiligkeit Gottes oder ein bisschen von der Heiligkeit Gottes oder wie die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes erfahren haben, das verändert uns. Das macht uns demütig. Und nächster Punkt, das mit dem Heiligen Geist, die 7 Leuchter. Wenn wir den Heiligen Geist erleben wollen und sein Handeln erfahren, müssen wir den Blick auf den Thronsaal richten, wo die 7 Leuchter sind. Auch so eine Sache. Wir wollen den Heiligen Geist erfahren, aber was müssen wir dann tun? Ja, dann müssen wir die weltlichen Sachen, die irdischen Sachen ein bisschen, ne, vergessen sozusagen und mehr an Gott, an seinen Thron, an seine Herrschaft denken. Das heißt, ihn als Zentrum stellen in unserem Leben. Wir brauchen diese 2 Kapitel, Kapitel 4 und Kapitel 5. Heute studieren wir diese 2 Kapitel. Wir brauchen diese, ja, man könnte fragen, ja, warum brauchen wir diese Informationen hier? Warum brauchen wir Wissen über den Thron Gottes? Warum brauchen wir Wissen über das versiegelte Buch? Um diese 2 Sachen zu verstehen. Die Machtverhältnisse und die Besitzverhältnisse des Universums. Wer hat das Sagen? Wer hat die Autorität? Und wer besitzt die Welt? Das werden wir jetzt sehen. Das versiegelte Buch, Kapitel 5. Johannes weint. Sehr interessante Information. Warum weint er? Ja, weil es geschieht etwas ganz, ganz Schlimmes. Das Schlimmes, was geschah, ist, dass eine Erbschaft steht zur Verfügung. Eine immense Erbschaft. Das heißt, diese Rolle, die er gesehen hat, von innen und außen geschrieben. Was bedeutet das übertragen? eine Erbschaft, ein Testament. Im Testament stehen die ganzen Gegenstände, die vererbt werden. Eine Liste. Das heißt, wenn jetzt das Testament nur eine halbe Seite groß ist, dann heißt es, die Erbstücke sind nur 5 oder 6. Ne? Aber wenn jetzt das Testament 10 Seiten hat, dann sind die Erbstücke vielleicht 200 oder so. Und so hier. Eine Rolle geschrieben von innen und von außen. Das heißt, eine immense Erbschaft. Und Johannes weiß, dass er auch ein Miterbe ist. Ne? Hier im nächsten Abschnitt. Wir werden Miterben. Wir sind Miterbe des Christus. Andreas, würdest du bitte lesen hier, diesen Vers? Ja.
Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Römer 8, 17.
Johannes weiß, ich bin ein Miterbe, nur das Problem ist, um mitzuerben, muss da auch jemand erben. Ohne Erbe gibt's kein Miterbe. Deswegen weint er, er weiß, wenn da nicht jemand antretet und diese Erbschaft hier in Anspruch nimmt, dann bleibt Johannes und alle anderen Christen erblos und die Erde bleibt weiter im Besitz des Teufels. Deswegen war wichtig, Jesus ist angetreten und gesagt, ich bin der rechtmäßige Erbe. Werden wir sehen, was das bedeutet gleich. Jetzt die 7 Siegel. Was ist das mit den 7 Siegeln? Ja, wenn diese Rolle, diese Urkunde ist, diese Erbschaft, das heißt, das Testament ist auch im Endeffekt, nachdem das Testament geschrieben ist, dann gestorben ist, dieses Testament ist dann auch eine Urkunde des Besitzes von den, normalerweise sind das die Kinder, durch diese Urkunde können die das beweisen, das Haus gehört jetzt mir. Ne? Es ist auch ein Besitzbeweis, Nachweis. Und diese Rolle, die weist nach, dass Jesus Christus der rechtmäßige Erbe der Welt ist. Ja, warum das? Weil die Welt wurde Adam gegeben. Gott hat Adam gesagt, verwalte die Welt. Ich sage mal in meine Worte. Und Adam hat den Satan gesagt, Satan, du könntest ja ein paar Ratschläge geben, sozusagen. Ne? Und dadurch ist Satan ins Boot gekommen und, wie man so sagt, der denkende Kopf in der Sache geworden. Adam hatte das nicht gewollt. Er hat gedacht, ein paar Ratschläge von Satan, kein Problem. Ne? Satan hat die Sache übernommen und Jesus musste alles wieder zurückkaufen. Alles wieder zurückkaufen. Ein Beispiel, was der Pastor, wodurch meine Frau und ich uns bekehrt haben, immer erzählt hat von einem kleinen Jungen, der ein Boot als Geburtstagsgeschenk bekommen hatte und dann ging er jeden Tag zum See und war dann mit diesem Boot und eines Tages war dieser Boot nicht mehr da und dann ist er zur Stadt gegangen und sah in einem Laden sein Boot. Dann ist er in den Laden reingegangen und hat gesagt, dieses Boot gehört mir. Der Ladenbesitzer hat gesagt, nein, das habe ich gekauft. Ein Mann ist heute Morgen hier vorbeigekommen und hat es mir verkauft. Gehört mir. Der Junge hat gesagt, aber es wurde mir geklaut. Davon weiß ich nichts. Wenn du es willst, musst du 50 Euro bezahlen. Dann gehörst du wieder dir. Dann hat der Junge gearbeitet und viele Kleinarbeiten gemacht, Gartenarbeit etc., Autos gewaschen. Und die 50 Euro zusammen organisiert und dieses Boot wieder gekauft für sich. Ein Beispiel, was Jesus gemacht hat. Im Grunde gehört die Welt ihm von Anfang an, aber es wurde ihm geklaut. Satan hat Adam und Eva überlistet, ihm das Ruder zu geben. Betty, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser Kapitel 1, Vers 14.
Ja, der Heilige Geist ist der Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums. Bis zum Moment, wo wirklich Jesus sagt, hier, her damit, es gehört mir. Ne? Es gehört mir und meinen Geschwistern, die sind Miterben, wie gelesen. Die Öffnung der Siegel ist der Prozess der Rückkehr der richtigen Besitzverhältnisse bis zur Erlösung des Eigentums. Das heißt, es ist ein Prozess, geschieht nicht auf einmal, ist langsam. Warum? Ja, weil die Erde, ne, die Welt völlig verschmutzt ist. Stellt euch das mal vor, ne? Ihr erbt irgendwas, aber ne, ein Haus zum Beispiel, und es ist völlig runtergekommen. Das heißt, ihr könnt nicht da reingehen und da wohnen. Ne? Ihr müsst es zuerst mal renovieren. Als Beispiel für diesen Siegel. Jedes Siegel, was Jesus öffnet, bekommt eine Strafe, ja? Kommt eine Katastrophe, die genau das macht. Das heißt, das Böse wegmachen. Böse Menschen oder böse Menschen bestrafen. Das heißt, dass der Raum wieder säubern, damit Jesus wieder, ich sag mal so, die Erde so hat, wie er es möchte, am Ende. Nur ein rechtmäßiger Erbe darf ein Testament entgegennehmen, das wissen wir alle. Und wer ist dann ein rechtmäßiger Erbe, lesen wir, ne, im Alten Testament öfter, hier zweimal habe ich genannt, 3. Mose 25, 4. Mose 27. Nur der nächste Verwandter. Und Jesus Christus ist unser nächster Verwandter, weil er Mensch geworden ist. Jesus ist unser Verwandter, weil er Mensch geworden ist. Wolfgang, würdest du bitte hier diesen Vers lesen? Kannst du das? Schaffst du das?
Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn, seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zur Ewigkeit. Offenbarung 11,15.
Ne? Das heißt, am Ende dieses Prozesses kommt diese Aussage, ne? Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinen Gesalbten zuteil geworden. Ja? Er hat das wieder zu sich genommen. Er hat das wieder so eingerichtet, wie es ihm gefällt. Damit es wieder sein wird wie am Anfang. Jedes Gericht, bei jedem Siegel geschieht ein Gericht. Und als die siebte Posaune erschallt, hört man das Ergebnis: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Halleluja. Der Löwe und das Lamm. Wir haben immer wieder gehört, gesehen in diesen Lektionen, die wir studieren über die Offenbarung, dass Jesus in der Offenbarung als ein mächtiger Herr, ein strahlender, ein schöner, das heißt ein Mensch beschrieben wird, was viel, viel herrlicher ist, als er vorher war. Auch bei seiner Verherrlichung vor 2000 Jahren. Dann würde man das uns nicht vorstellen, dass da auch 28 Mal im Buch der Offenbarung, dass Jesus als Lamm beschrieben wird oder das Wort Lamm benutzt wird. Warum? Ja, weil die Bibel immer wieder erinnert, wieso? Wie konnte er zu dieser Macht und Autorität kommen? Nur durch sein Opfer. Ja, die Bibel zeigt, sag mal, so die zwei Seiten der Münze. Er hat es sich verdient. Niemand hat es ihm zugeschoben sozusagen, sondern er hat es sich verdient. Er hat den Preis bezahlt, damit er dann auch würdig ist, das alles auf sich zu nehmen, die Macht, Autorität und Erbe. Eine interessante Information: Wert der Gebete. Die Gebete der Heiligen sind sehr wertvoll. Sie werden in goldenen Schalen aufbewahrt, wie Weihrauch, und kommen am Thron an. Das heißt, Weihrauch ist so diese alttestamentliche Sprache. Weihrauch, ne, wenn wir so die Bibel kennen, dann können wir denken, Stiftshütte, ne? Stiftshütte, Räucherwerk, Räucheraltar, ne? Stiftshütte, Räucheraltar. Da ist die Verknüpfung. Und da ist auch die Verknüpfung, das mit dem Gebeten. Wieso jetzt hier im Thronsaal, hier diese goldene Schale, ne? Mit Räucherwerk. Und da steht es auch. Das sind die Gebete. Und das ist eine Botschaft für uns, damit wir nie aufhören zu beten. Damit wir, ne, so nochmal und ganz bewusst und verstärkt diese Botschaft bekommen: Lass nicht nach das Beten. Hör nicht auf zu beten. Bete immer mehr. Ne? Bete verstärkt. Gebete kommen an. Ne? Früher, als ich sagen wir so 15 Jahre alt war, noch nicht wirklich bekehrt, noch nicht das neue Leben im Geist hatte und so, dann hatte ich sehr stark diesen Eindruck, dass Gebete nichts weiteres wären als Reden mit der Wand oder Reden mit der Decke. Aber nach meiner Bekehrung merke ich das. Beten bedeutet, zu reden zu einer Person, die uns hört. Und hier wird es ganz klar betont. Beten ist eine Sache, die nach oben geht, bis zum Thron Gottes, bis vor seinen Füßen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten. Es ist wie dieses Räucherwerk. Dieses Räucherwerk bedeutet eine Sache, die wohlriechend ist, die es gefällt. Das heißt, so ein Parfum, eine Sache, die angenehm ist. Und das ist angenehm für Gott, wenn wir beten. Deswegen, lass uns immer mehr beten. Mehr und mehr beten. Dann nähern wir uns auch Gott. Seite 47, Zusammenfassung von Kapitel 4 und 5 ist, ja, dass sie eine Einleitung zu den anderen Kapiteln sind. Ja, was haben wir dann in den Kapitel 6 bis Kapitel 18? Die Trübsal, die Trübsal. Und am Ende die Wiederkunft Jesu. Und die Kapitel 5, 4 und 5, die leiten das ein und sagen, Jesus hat das Anrecht, zurückzukommen, sein Reich aufzurichten. Okay, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, warum Jesus das jetzt beweisen muss, dass er das Anrecht hat, zurückzukommen zur Welt. Ja, da müssen wir schon ein bisschen so die geistliche Welt kennen. Warum musste sich Jesus die Welt zurückerkaufen? Könnte nicht Gott hingehen und sagen, die Welt gehört mir sowieso, her damit. Nein, aber er muss diesen Prozess machen, muss Jesus schicken, denn er muss sterben und so weiter und sich das zurückerkaufen. Okay, das ist etwas so, ich sage mal so, und deswegen haben auch wir Menschen diesen Sinn für Besitz. Warum haben wir Menschen diesen Sinn für Besitz? Dieses Handy gehört mir oder so, oder dieses Buch gehört mir, weil irgendwie in der geistlichen Welt das auch so ist. Es gibt Sachen, die jemandem gehören. Und so die Welt, die gehörte ja zuerst mal Gott. Gott hat sie den Adam und Eva übertragen, aber Adam und Eva haben die Satan übertragen und Jesus musste das zurückkaufen. Ist halt so. Und deswegen sind diese zwei Kapitel wichtig. Die zeigen uns Jesus, so er nimmt diese Urkunde in Anspruch. Er hat den Preis bezahlt und er darf. Er darf zurückkommen. Als letztes Thema, Christi Richterstuhl. Steht hier nicht in diesen zwei Kapiteln, sondern das steht, ich sage mal so, zwischen den Zeilen sozusagen. Wir wissen, dass es Richterstuhl gibt. In vielen Texten des Neuen Testaments steht es, Richterstuhl Christi. Oder manchmal auch nicht mit diesem Wort. Nur wir wissen nicht genau, wann das geschehen wird, aber wir wissen, dass es nach der Entrückung geschehen wird, weil Jesus mit den Engeln und die Glaubenden zurückkommen wird, um die Welt zu regieren und so weiter. Deswegen vermuten wir, dass es in dieser Zeit, zu dieser Zeit, das heißt nach der Entrückung, weil nach der Entrückung fängt auf der Erde die Trübsal an. Und deswegen glauben wir, dass im Himmel das hier, Christi Richterstuhl geschehen wird und noch andere Sachen, was wir in der nächsten Woche, nächster Schulung besprechen werden. Christi Richterstuhl. Sehr, sehr wichtige Informationen. Lass mal sehen, jetzt ist wieder Andreas dran.
Ja. Mhm. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. 1. Korinther 4, 5.
Der Christi Richterstuhl ist ein Gericht, wo nur glaubende Christen antreten werden. Viele stellen das in Frage und sagen, nee, aber glaubende Christen, die sind schon errettet. Ja klar, nur wer errettet wurde, wird dann auch entrückt. Aber warum dann einen Gericht? Es geht nicht um Errettung oder Verdammnis. Es geht um Verdienst und Ehrung bezüglich den Dienst, den wir als Diener getan haben. Es erfüllt das Gleichnis der Talente. Betty, würdest du bitte lesen hier?
Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Offenbarung 22, 12.
Eine ganz wichtige Information. Jesus selbst, ne, ganz am Ende vom Buch Offenbarung, wenn er schon, als er sich schon quasi verabschiedet, am Ende der Offenbarung, macht er noch diese Ermahnung. Sieh, ich komme bald und mit meinem Lohn. Ja, das ist diese Botschaft, die immer zwei Seiten hat. Wie ich vorher gesagt habe, Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, der Gnade, sondern auch ein Gott der Gerechtigkeit. Und Jesus, ne, ist ein, er rettet uns, er schenkt uns die Errettung, aber er will auch schauen, was wir tun für ihn, was wir, ne, aus Dankbarkeit machen, ne, wie wir ihn ehren mit unserem Leben und so weiter. Deswegen sagt er, ich komme mit meinem Lohn. Ja, das Wort Lohn sollen wir nicht falsch verstehen. Ja, das heißt, wir sollen nicht jetzt arbeiten und denken, okay, jetzt werde ich viel für Jesus arbeiten, schau mal nach, mein Konto da auf dem Zettel notiere ich mich so, jetzt habe ich 3 Stunden gearbeitet und am Ende des Lebens, schauen, wie viele Stunden ich für Jesus gearbeitet habe, so dass ich da vor Jesus antreten darf und sagen, hier Jesus, habe alles summiert, addiert und multipliziert und so, wie viel zahlst du pro Stunde, lass uns mal hier berechnen, ne? Ne? Ich hatte so ein ganz schlimmes Beispiel von einem Bekannten von uns, ein Grieche. Sein Vater hat Folgendes gemacht, ganz, ganz schlimm. Als er irgendwie 18 Jahre alt war, unser Bekannter, hat sein Vater ihn gerufen und ein Heft gezeigt und gesagt, schau mal Sohn, hier habe ich notiert, alle Kosten, die du mir verursacht hast. Alle Cent genau. Seit deiner Geburt.
Ne? Jeden Tag.
Jeden Tag. Ne? Das ist eine der schlimmsten Sachen, die ich je gehört habe. Ne? Was will ich damit sagen? Ne? Jesus kommt nicht, um uns zu bezahlen. Schau, lass mal sehen, wie viele Stunden du für mich gearbeitet hast. Okay, das ist falsch verstanden. Aber Jesus kommt und wird, ne? Und wird anerkennen und wird sagen, treuer Diener, ne? Treuer Diener, du hast dich angestrengt an diesen kleinen Sachen, diese weltliche, diese irdische Sachen. Jetzt werde ich dir, ne, dich auf die großen Sachen stellen, über große Sachen stellen. Und es kann aber auch Lohnverlust geschehen. Offenbarung 3,11. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran?
Wolfgang,
lies bitte diesen Vers.
Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme.
Ne? Damit niemand deine Krone nehmen. Weil Krone ist auch so ein Wort, was dafür benutzt wird, für Lohn. Ja, was ist dann? Krone oder Lohn? Krone oder Lohn? Ne? Was ist es dann? Das sind Synonyme für eine Sache, die so ein bisschen luminos ist. Das heißt, diese Anerkennung, was Jesus machen wird, ne, die jetzt keine Ausbezahlung ist, sondern, ne, ja, eine Krone ist auch ein anderes Wort. Andreas, würdest du bitte hier oben lesen?
Ja. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Lukas 19,17.
Ne, Krone bedeutet hier Vollmacht über eine Stadt oder über viele Städte. Normal, ein König hat eine Krone auf dem Kopf und es bedeutet, ich habe hier Autorität über ein Land oder über, ne, über mehrere Länder oder über Ländereien. Ne? Das heißt Krone in diesem Sinn. Das ist verbunden. Jesus kommt wieder und sagt, mein treuer Diener, du hast mich treu gedient, jetzt wirst du in der nächsten Zeitspanne, in der nächsten Ära eine wichtige Aufgabe haben. Ne? Deswegen Krone, Lohn, wir können nicht ganz genau sagen, was es ist, aber dass es damit verbunden ist. Eine Botschaft. Wir sollen treu für Jesus arbeiten, weil wir ihn lieben. Das klingt quasi heuchlerisch, aber viele Leute brauchen das. Viele Leute müssen das hören. Es gibt Leute, die sagen, oh, danke, dass ich gerettet bin, alles klar, jetzt kann ich schlafen gehen. Aber das ist die falsche Ansicht. Wenn jemand erkennt, dass ist, was Wichtiges ist, was Teures ist, was Jesus gemacht hat, dann sage ich, danke, dass du mich gerettet hast, Jesus, dann will ich auch jeden Tag meines Lebens, was ich noch habe, einsetzen für dein Reich. Versteht ihr? Das ist die richtige Einstellung und das ist die Botschaft dahinter. Leute denken nicht, okay, ich bin gerettet, alles gleich, bin geschlafen, geh schlafen. Nein, falsche Ansicht. Ne? Sich einsetzen für Jesus als Antwort, als Reaktion für seine Gnade, seine Geschenke. Und das ist so klein. Alles, was wir tun, ist nichts wert. Ich sage mal so, ist null wert, wenn wir das beziffern könnten in Euros oder so. Was meine ich damit? Jesus will einfach unsere Treue sehen, nicht das Ergebnis und nicht sehen, ah, du hast so und so viele Menschen bekehrt oder du hast so und so viel Geld verdient für mein Reich oder so und so viel gespendet. Nein, aber Jesus will unsere Treue sehen, unser Herz sehen, unsere, ne, diese Korrespondenz, das heißt dieses Echo, ne, auch seine Gnade, seine Geschenke. Die Kronen werden auf unsere Köpfe sein, die Gemeinde nimmt die Kronen ab und legt sie vor Jesu Füße. Ne? Das heißt, das ist so dieses Geben und Nehmen. Jesus sagt, treuer Diener, hier eine Krone für dich. Und dann geht die Gemeinde und legt die Krone wieder auf die Füße Jesu und sagt, du hast es gemacht. Ja, wer hat denn überhaupt alles gemacht? Gott hat alles gemacht durch uns. Wenn wir irgendwas machen, auch für Jesus, dann hat er es durch uns gemacht. Fang an, Kronen zu sammeln. Ne? Diese Botschaft. Das heißt, lass uns beten, lass uns Gedanken machen, wie können wir Gott besser dienen, wie können wir diesen Status erreichen eines treuen Dieners. Welche Bereiche werden beim Richterstuhl Christi bewertet? Hier habe ich 6 Punkte genannt, unser Dienst, unsere Werke, die Verwaltung unserer Gabe, Talente, Kräfte und Zeit. Wir sind nichts weiter als Verwalter. Wir haben nichts, wir sind Verwalter. Das heißt, wie haben wir es verwaltet? Haben wir das Beste daraus gemacht? Punkt Nummer 2, unser Benehmen. Keine selbstlose Wohltat bleibt unbelohnt. Punkt Nummer 3, die Art, wie wir unsere Glaubensgeschwister behandelt haben. Nummer 4, ein besonderer Lohn gilt für die, die Prüfungen ertragen haben, die wegen des Herrn gelitten haben. Punkt Nummer 5, wer dem Herrn in Vollzeit dient, hat die Chance, größeren Lohn zu erwerben, wer treu, gerecht und selbstlos ist. Von denen aber wird auch viel erwartet. Ne? Dem viel gegeben, auch von dem auch viel erwartet. Punkt Nummer 6. Wenn unsere Beweggründe ungerecht oder egoistisch waren, sind sie kein Lohn wert. Nur wenn Jesus Christus das Fundament unserer Werke war, sind sie wertvoll. Ne? Immer in dieser gleichen Idee, ne? Wenn wir Sachen tun, nur mit einem zweiten Gedanken und denken, oh, ich werde viel für Jesus arbeiten, damit ich, ne, viel Lohn bekomme, wenn er kommt, ne, dann ist schon alles wieder weg, schon alles. Ne? Jesus hat gesagt, wer so tut, ne, wie die Pharisäer, die haben gesagt, ne, die haben Trompete posaunt, als irgendwas gemacht haben, damit die Menschen das sehen. Ne? Und so ähnlich, wenn wir das machen, nur mit diesem Ziel, dann haben wir alles falsch verstanden. Das Ziel ist einfach zu zeigen, wie dankbar wir sind auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Amen?
Amen.
Amen. Halleluja.